Und zusammengefasst mit dem Wetter könnte man sagen, es ist alles andere als karfreitagmäßig. Da müsste es regnen und wir müssten Bußpsalmen singen und was nicht noch alles. In Wirklichkeit wünsche ich mir, dass es heute ein kleines bisschen anders wird. Und manches, was ich jetzt sagen werde, ist für manche vielleicht sogar neu, für andere eine Zumutung, für wieder andere sagen, das kenne ich doch schon. Die Schrift sagt, prüft alles, das Gute behaltet, prüft das, was ich euch jetzt zu sagen habe, weil da sind jetzt, stecken jetzt 20 Jahre Entwicklung dahinter und ich werde bis zu meinem Lebensende nichts anderes mehr erzählen als das. Zum Glück bin ich jetzt nicht mehr in einer kirchlichen Organisation, die mir das Reden verbieten könnte. Aber prüft selber, was da so alles dran ist. Wir leben in einer interessanten Zeit, auch im Geistlichen, also in der Literatur und auch in den Liedern, in den Predigten. Es wird so viel von der Liebe Gottes geredet, dass manche schon wieder meinen, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir mal von was anderem reden müssen. Ja, Gott ist nicht so simpel und so einfach und so liebevoll und so, da müssen wieder mal ein paar andere Seiten aufgezogen werden. Es ist interessant. Wir leben in einer Zeit, in der ganz außergewöhnlich über die Grenzen der Religionen und Dimensionen innerhalb des Christentums hinweg die Liebe Gottes immer stärker in den Vordergrund rückt. Wahrscheinlich brauchen wir es dringender denn je, aber es ist ein anderes Kapitel. Das Interessante ist, dass Gott keine Liebe hat. Er ist Liebe, genau. Und das verändert doch manches, wenn man mal anfängt, in der Richtung zu denken. Man könnte ja sagen, ich kann voll mitgehen, dass Gott die Liebe ist, wenn da nicht der Freitag, der Karfreitag wäre. Denn da kommt ein gewaltiges Fragezeichen auf. Was ist das für ein Gott? Darf man überhaupt als Christ so fragen? Wir haben auch heute wieder ein Lied gesungen, wo es sehr deutlich wurde, was eigentlich an Karfreitag geschehen ist. Und in Wirklichkeit muss man mal sagen, guckt mal genauer hin. Guckt einfach mal genauer hin. Für Menschen, die christlich-religiös, ich nenne das jetzt mal so zusammen, es ist diese Mischung aus Christentum und Religion, die den Menschen in erster Linie darauf fixiert, anständig zu sein, die Gebote und die Gesetze zu halten, Sünden zu vermeiden. Die Sünden sind immer eine ganz schlimme Sache. Und so kommen wir mit dieser Mischung kommen wir dann in einen uralten menschlichen Strom hinein. Dieser Strom ist, es gibt so eine Gottheit irgendwo, kennt man nicht so genau, haben wir noch nicht so gesehen, aber es ist da so ein höheres Wesen, also jetzt meine ich nicht einen Giraffen, so ein höheres Wesen, das muss man versöhnen. Da muss was passieren. Wir merken doch, uns muss man doch nicht vormachen, dass wir fallen permanent. Immer wieder mal eine Bauchlandung dort, mal ein wirkliches Danebenlangen woanders, Härte, selbst in den Gedanken und sagen wir so, was so manchmal in meinem Auto abgeht, wenn jemand sich benimmt, dass man sagen muss, hey, bist du noch dicht? Ja, und dann kommen noch andere bayerische Worte dazu und das ist alles. Wir haben ständig keine Liebe oder hin und wieder keine Liebe. Und wir fallen immer wieder auch in Sünde. Und als ich habe ja nun wirklich ziemlich lange berufsbedingt, aber auch aus eigenstem Interesse mich mit dem Alten und dem Neuen Testament beschäftigt. Und das Verblüffende an der ganzen Geschichte ist, number one, Gott ist überhaupt nicht so sehr an unseren Sünden interessiert. Aber das darf ja nicht wahr sein. Gott ist nicht so sehr an unseren Sünden interessiert. Er ist an unserem Miteinander interessiert. Aber das dafür umso härter. Aber nicht an unsere Sünden. Vergebung war über Jahrhunderte hinweg im Volk Israel möglich. Dass sie damit dann Bräuche übernommen haben, um die Gottheit, die sie Jahwe gnädig stimmen wollten, haben sie auch die Opferriten der Nachbarvölker übernommen. Nicht die brutalen, aber die halbbrutalen. Es musste, wenn Sünde vergeben werden soll, Blut fließen. Bis auf eine einzige Ausnahme, der sogenannte Sündenbock. Wir kennen das Wort auch heute noch. Mensch, der ist der Sündenbock. Der wurde am Leben gelassen. Man hat ihm mit den Händen aufgelegt, die Priester, und haben dann alle Sünden des Volkes Israel auf dieses arme Viech gelegt und haben es in die Wüste geschickt, wo es entweder verkommen, untergegangen ist oder gefressen wurde. Da hat man sich wenigstens die Hände nicht schmutzig gemacht. Das war der Sündenbock. Wir haben, das Volk Israel hat eben auch aus den umliegenden Völkern den Urtrieb des Menschen, die Gottheiten oder Gott zufrieden zu stellen, zu versöhnen, mit übernommen. Durch Opfer. Das ist das Grunddenken auch im Alten Testament. Und was hat Gott dazu gesagt? Er hat immer wieder Propheten gesagt, sag denen mal, ich mag das Ganze nicht. Gelinde gesagt, mir stinkt euer Opfer. Mir stinkt's in die Nase. Sehr bildlich gesprochen, er sitzt oben und dann kommt der ganze Qualm von den verbrannten Viechern nach oben. Ne? Sagt er, ich will das nicht. Aber man hat es immer weitergemacht und weitergemacht. Der Tempelkult war ein Bombengeschäft für alle, die daran beteiligt waren. Und deswegen war das auch irgendwann mal völlig losgelöst von irgendwelchen großen religiösen Ideen, sondern das war einfach dieser Zug, Gottheit muss man gnädig stimmen, das muss was kosten. Das ist christlich-religiöse Erziehung. Ja, und da passt doch dann eigentlich das Kreuzesopfer prächtig hinein. Ein ganz, ganz großer und wertgeschätzter, von allen Seiten wertgeschätzter Theologe, Romano Guardini, im letzten Jahr hat man gesagt, wir sind im Christentum mit zwei Schleiern bedeckt. Der eine Schleier, er hat es dann wunderbar ausgeführt, ist die Unwissenheit. Wir wissen nur immer Bruchteile. Kann man auch gar nicht alles. Wenn man wirklich sagen würde, ja, ich kenne die Bibel und ich weiß die Hintergründe und weiß alles, wie sie entstanden ist und was das für Erzählströme sind und das alles. Weiß ich alles. Und die zweite Schleier ist die Gewöhnung. Wir haben uns daran gewöhnt. Über Jahrhunderte hinweg haben wir uns daran gewöhnt. Und es ist ganz schwierig, dass sich da etwas lüftet. Bei mir bekam der Schleier so ungefähr knapp vor 20 Jahren einen Riss. Und zwar habe ich irgendjemand hat mir mal ein altes Buch gegeben, das jetzt ungefähr 100 Jahre alt ist. Von einem Josef Wittig. Und der Titel davon ist hochinteressant. Ich lese ihn mal vor. Meine Erlösten in Buße, Kampf und Wehr. Das ist jetzt zunächst mal der normale Titel. Aber er hat das Erlöste in Anführungszeichen gesetzt. Da war der war Seelsorger und große Kirche und viele Leute, hat dort gepredigt und hat immer wieder sich gedacht, warum sind denn die Leute nicht erlöst? Warum fühlen die sich nicht erlöst? die sind ständig am Buße tun für ihre Sünden, in ständigem Kampf mit dem Bösen und in der Wehr, in der Abwendung von, dass ich nur ja keine Sünden mache. Sie sind bloß eines nicht, nicht erlöst. Die freuen sich nicht. Die freuen sich ja erst recht nicht an Gott. Und das hat den Mann krank gemacht. Dann hat er sich hingesetzt und hat deswegen dieses Buch geschrieben. Meine Erlösten in Buße, Kampf und Wehr. Und das wird schon mal sehr übertragbar auf viele, viele Christen, mit denen wir heute zu tun haben und die keine Lust mehr haben auf das Ganze. Denen es bis hier steht. Die wollen nicht mehr religiös sein. Ups, bleib da. Du ziehst einfach vom Tisch. Warum waren die nicht wirklich erlöst? Von unseren Sünden? Warum hatten diese Christen keine vorbehaltlose Freude an Gott? Warum haben sie es heute nicht? Warum trauern sie vielleicht manchem Kinderglauben hinterher, in denen die Welt noch in Ordnung war und sie an den lieben Gott glauben konnten? Und was hat Karfreitag damit zu tun? Es liegt wirklich an der Deutung des Karfreitags und dem Geschehen, was dort passiert ist, in der gesamten Christenheit. Die Deutung, nicht die Wirklichkeit, die Deutung. Und dass man dann geflissentlich über Schriftstellen einfach hinwegliest. Natürlich hat man auch die Deutung der ersten Christen übernommen. Das waren Juden. Die sind in dem jüdischen Opferdenken groß geworden. Und jetzt wird da ein völlig unschuldiger Mann brutalst hingerichtet. Und sie haben es nicht mal verstanden. Bis sie eine Deutung fanden. Ja, das ist das unschuldige Lamm. Das haben die Propheten schon angekündigt. Das ist das, was uns jetzt mit Gott versöhnt. Und da wird es schon schwierig. Denn Sündenvergebung hat es über Jahrhunderte aufgrund der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, die er immer wieder gesagt und praktiziert hat, bei Leuten, die es überhaupt nicht verdient gehabt hätten, denen wird plötzlich deutlich, das muss es sein. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Blut ist geflossen. Leid ist geschehen. Das war's wohl. Versöhnung mit Gott durch den Tod Jesu. Da gibt es einen großen Haken. Jesus und der Vater sind eins. Das steht in Johannes 10,30, wer es nicht glauben will. Ich und der Vater bin eins. Das ist so unverschämt, dass man es gar nicht in den Mund nehmen will. Und trotzdem hat es Jesus gesagt. Und der Eugene Peterson in Amerika mit seiner tollen Übersetzung, der hat dann einfach auch geschrieben, ich und der Vater sind immer einer Meinung. Ja. Und es gibt auch andere Übersetzungen. Es ist nur erstaunlich, dass man das nicht wirklich ernst genommen hat. Ich und der Vater sind eins. Wenn jetzt also Jesus sterben musste für die Sühne unserer Schuld bei Gott, jetzt wird es theologisch, aber trotzdem müssen wir mal da durch. Wenn Jesus sterben musste, damit er Gottes Verlangen nach Sühne, also nach Versöhnung, aber durch ein riesiges Opfer für die Menschheitsschuld. Wenn er dafür starb, wie konnte er das an seinen Vater abgeben, wenn die beiden eins sind, mitsamt dem Heiligen Geist? Das bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Sie sind eine Einheit durch und durch. Tja, das könnte einer kommen. Ja, bitte, was hat denn Jesus am Kreuz gesagt? Da kommt's doch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus und der Gott, der es auch gesagt hat, nö, röchel dich zu Tode, ich warte, bis das vorbei ist und dann bin ich zufrieden. Ich muss das mal nur plastisch sehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keiner liest weiter. Das ist der erste Vers des Psalms 22. Einer der kuriosesten Psalmen, die wir in den 150 Psalmen haben. Und wer diesen Psalm mal, das kann er heute jeder nachprüfen, wenn er nach Hause kommt, mal durchliest, dann geht am Anfang, mein Gott, Mama, hast du mich verlassen, geht's den Bach hinunter. Komplett. Da wird einer, furchtbar. Und dann der Psalm geht weiter und mit einem Mal feiert der. Motz Gaudi. Gemeinde, Fröhlichkeit, alles. Ja, was jetzt nun? Mein Gott, waren wir sie verlassen oder das? Nein. Jesus hat es gezielt zitiert. Dieses Wort des Psalms 22, damit er den Leuten sagen konnte, hallo, hallo, was ihr da seht, ist schrecklich, aber es ist nicht das Letzte. Es geht wieder aufwärts. Jeder Jude, und die kannten den Psalm 22, hat verstanden. Uff, hat das eventuell noch eine Fortsetzung oder wie? Und die Fortsetzung kam dann, in zwei Tagen werden wir sie feiern. Das Feiern in der Gemeinde, die Auferstehung, auf der unser Leben gründet. Man muss nur verstanden haben, Jesus war nie getrennt von seinem Vater und in diesem Tod am Kreuz hat dieser Gott mitgelitten, so unglaublich und schrecklich, wie das Ganze war. Ein Erstickungstod von mehreren Stunden mit unendlichen Krämpfen. Man hat es im KZ mal nachprobiert, wie das denn so ist, wenn ein Mensch auf diese Art und Weise stirbt. Da gibt es eine Beschreibung dazu, wenn der die gelesen hat, der kann nicht mehr normal mit Menschen umgehen. Sagen wir mal so, dass er nicht, sagen, ist es möglich, dass Menschen so mit jemandem umgehen können? Dieses Entsetzen, dieser Schrecken über menschliche Brutalität, und das war eben gerade dann auch noch dadurch, dass er hier angenagelt wurde, ne, und die Nagellöcher vorgebohrt waren, dann mussten die Arme in dem Film von Die Passion von Mel Gibson, da wird das sogar gezeigt. Da ziehen sie die Arme so lang, bis die Handwurzeln über den beiden Löchern sind. Die werden ausgekugelt und dann daran hängt er. Da geht es ja schon da los mit den Schmerzen. Also katastrophal. Als menschliches Wesen dann noch bei Bewusstsein zu bleiben und das durchzuhalten und immer weniger Luft zu kriegen, immer weniger, ganz langsam. Das ist der empfindlichste Punkt in unserem Leben. Das ist unser Atembedürfnis. Wenn uns jemand an die Gurgel geht und uns zudrückt, dann kriegen wir eine Panik wie unbeschreiblich, weil uns das Wichtigste fehlt, der Atem. So. Das hat er mitgemacht. Ich und der Vater sind eins. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die wir den Tod Jesu einordnen können. Die erste Möglichkeit ist die, Gott hat buchstäblich durch diesen Tod herausgeschrien, dass er nicht so ist, wie die Menschen über ihn denken, sondern dass er Liebe ist, die nichts zurückbehält, die bedingungslos ist, die auch dem Letzten noch nachrennt. Jesus hat es immer wieder erzählt und gesagt, und trotzdem hat man es nicht verstanden. Die Erlösung, die am Kreuz geschehen ist, ist die Erlösung von einem falschen Gottesbild. Von einem Gottesbild, das uns mit der Muttermilch eingeflößt wurde. Ein Gottesbild, in dem Gott nicht nur Licht ist, sondern auch Schatten. Und dass er seine Sühne möchte. Und man könnte auch sagen, die Befriedigung durch sein Verlangen nach Blut. Ein katastrophales Gottesbild. Und Jesus stirbt dafür, um alle Menschen an sich zu ziehen. Deswegen ist er nicht irgendeinen Tod gestorben. Der hätte schon die römische Geißelung nicht überleben können. Die ist so mörderisch, dass die meisten dabei anschließend gestorben sind. Aber man wollte ihn ja steinigen. Man wollte ihn in den Abhang hinunterschmeißen. Wir hätten irgendwo ein ganz anderes Gottesbild als das Kreuz. Gott wollte sagen, hallo, guck doch mal. Meine Arme sind ausgebreitet und ich schließe ihn nicht mehr. Das bin ich. So bin ich zu dir. Ich lasse nicht mehr zu, dass ich meine Arme verschließe, oder ich würde es niemals machen, weil ich bin Liebe. Das hat Jesus in einer Art und Weise mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen dokumentiert, dass es einfach vielleicht eine der schlimmsten Dinge ist, die man über Gott sagen kann, dass er anders ist. Nein, dieser Gott ist Liebe durch und durch. Es gibt kein anders. Wir Menschen haben immer wieder anderes hineingedeutet, um davon zu entlastet zu werden. Denn wirklich einem Gott zu begegnen, der nur Liebe ist, das verändert unser Leben nun zum ersten Mal richtig von innen her. Das können alle die Drogensüchtigen erzählen, die ganz bis in den Knochen hinein in den Drogen drin waren und die dann durch Gottes Liebe von innen her befreit wurden. Von innen her. Unser Herz ist die einzige Möglichkeit, die kapieren könnte, wie dieser Gott zu uns steht. Und das ist das A und O. Das ist der neue Bund, der durch Jesus in diese Welt gekommen ist. Wir haben keinen neuen Bund mehr mit x Satzungen und Geboten und so weiter, sondern Jesus sagt, ich bin der Bund. Ich bin's. Und mit ihm ist der Vater. Personen. Dieser Gott ist nur drauf aus, Beziehung zu haben. Erstes Gebot, liebe deinen Gott mit allem, was du hast. Aber wenn ich Angst habe vor Gott, was ist denn dann? Wenn ich Furcht habe vor diesem Willkürgott, was ist dann? Also von daher, es ist schon ein gewaltiger Schritt für einen Menschen zu sagen, ich glaube nur noch an den Gott, den Jesus geoffenbart hat. Und zwar am Kreuz. Das ist unsere Rettung vor einem Gottesbild, was uns letztlich unser Leben nicht wirklich vorwerden lässt. Es sei denn, man klammert halt manche Sachen aus, die man so religiös schon gesehen und gehört hat. Das gibt's ja. Die möchte ich auf die Seite, weil ich habe Jesus erkannt, ich danke ihm, ich liebe ihn. Und die Leute werden glücklich dabei. Komisch. Aber sie müssen ausklammern. Und wir müssen nichts ausklammern, weil dieser Gott dieses Zeichen gesetzt hat. Wir müssen nicht mehr mit eingezogenem Genick, das ist unsere Schuld, dass Jesus hat sterben müssen und auf diese grausame Art und Weise. Es ist, früher wurde das, also in meiner Kirche jedenfalls, war das ganz normal. Karfreitag, das ist deine Schuld. Deine Sünde hat das mit diesem Mann fertiggebracht. Und dann läufst du halt rum wie ein geprügelter Pudel und sagst dich, und zieh den Kopf ein, sag mal, meine Güte, ist das Gott? Wollte er das? Und es gibt noch eine wunderbare zweite Deutung, die neben der normalen Deutung des Opferlammes da ist. Die zweite Deutung ist aber eigentlich nur noch eine Beschreibung. Und die findet sich im 1. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, im 6. Vers. Und da der Vers eingebettet ist in einen schönen kleinen Absatz, lese ich den mal vor. Also Gott will ja, das ist gut und es gefällt Gott, unserem Retter. So geht's schon los. Dann, das war Vers 3. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit über Gott. Welche Wahrheit noch? Wenn nicht über ihn selbst. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist sein Sohn Jesus Christus, der Mensch wurde. Und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Darauf komme ich jetzt dann zu sprechen. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Was ist das jetzt mit dem Lösegeld? Im Griechischen steht da ein Wort, das bekannt ist. Also im Altertum war das Wort schlechthin. Vielleicht habe ich auch schon mal darüber gepredigt, weil ich es über die Maßen liebe. Es heißt Lytron, Lösegeld. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der immer wieder mal Lösegeld erpresst wird. Also im Normalfall sind es Verbrecher, die anrufen und sagen, ich habe ihre Tochter oder ihren Dackel, 1 Million, sonst kriegen sie ihren Dackel nur noch als Frikassee wieder oder so. Erpressung. Lösegeld an Erpresser. Das ist die eine Lösung, die eine Möglichkeit von Lytron. Aber das gab es zur damaligen Zeit nicht, weil es noch kein Telefon gab. Man konnte nicht so einfach schön jemanden erpressen. Aber es wurde ein Lytron gezahlt. Das kann jeder mit sich selber jetzt mal kurz nachvollziehen. Sagen wir mal, er kann bei Otto alle Rechnungen nicht mehr zahlen oder bei Amazon und jetzt ist er pleite. Wir haben ja das schöne Wort von Privatinsolvenz, aber das gab es damals noch nicht, sondern dann wurde die Familie mitsamt den Kinderlein wurde eingepackt, gefesselt, auf den Markt gestellt und verkauft. Das war der Normalfall. Sklavenmarkt gab es überall. Weil die Leute zu ihrem Geld kommen wollten. Ich habe dir so und so oft nach 3 Missernten so und so viel Geld geliehen. Jetzt möchte ich von dir das Geld zurück. Ich kann nicht. Ja gut, dann kommen die Tschergen, die das machen. Die bringen dich auf den Markt und dann kommen die Leute rum und begutachten dich. Zähne, Muskeln, kann man denn sowas brauchen? Bei Frauen noch schlimmer und so weiter. Der Mensch wird von einem Tag auf den anderen eine Ware. Er ist gebunden. Und dann gibt es auch manchmal Männer, also vor allen Dingen, damals hatten die Frauen ja nicht die Herrschaft über das Geld, ging also ein älterer Herr dann herum, guckte sich auch, da steht ja die Familie, so, ach du meine Güte, oder vielleicht kennt es auch nicht, spielt keine Rolle. Dann geht er zu dem Händler dahin und sagt, was kosten die? Und dann wird natürlich nach orientalischer Weise lange gefeilt, bis er einen Preis zahlen kann, der ihm gefällt. Und dann nimmt er die Familie raus und sagt, so, runter mit den Fesseln. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Könnt gehen. Jetzt könnten die eine Staubwolke verursachen, indem sie davon rasen, weg von diesem Platz. Oder sie werden sagen, wir wollen wenigstens eine Zeit lang unsere Dankbarkeit dir gegenüber erweisen. Wir kommen mit dir. Das ist Lytron. Das hat Jesus am Kreuz für uns gezahlt. Das ist das, was uns aus jeder Bindung rettet. Das können Süchte sein, falsche Bindungen an andere Menschen. Das kann Bindung an mein Konto sein. Das kann Bindung an mein Auto. Es kann alles möglich sein. Jesus hat das Lytron bezahlt, damit ich ein freies Geschöpf bin. Und wer wirklich mal einen Menschen erlebt hat, der in einer Sucht drin ist, es gibt keinen Menschen, der mehr versklavt ist als der. Es gibt keinen. Also die innere Sklaverei einer Sucht ist das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Und da sagt Jesus, und ich zahle den Lösepreis dafür. Ich habe es gezahlt. Jedes Mal, wenn ein Mensch frei wird von irgendeiner Bindung, egal welcher Art, hat Jesus dafür gezahlt. Das ist Paulus im 1. Timotheusbrief. Damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Retten aus allem Möglichen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht so ganz leicht ist, mal zu sagen, wie wäre es, wenn ich mal diese ganze Deutungsgeschichte, die sich um diesen Tag rankt, wenn ich die mal beiseite lasse und mal mir vorstelle, es wäre wirklich so. Dass Gott in allererster Linie sich unmissverständlich durch alle Zeiten hindurch offenbart hat als ein Gott der Liebe und dass er alles auf sich genommen hat, um uns zu befreien. Ich seitdem, das ist jetzt ungefähr so, 12, 13 Jahre her, seitdem mir das so langsam klar wurde, muss ich sagen, teile ich nur mal mein Leben ein, in vorher und nachher. Ich war die ganze Zeit in der Verkündigung. Ich habe viele großartige Dinge auch erlebt, Heilungen, alles das, alles klar. Nur es war immer ein Haken an der ganzen Geschichte. Mit einem Mal war kein Haken mehr da. Leben zu können, atmen zu können, sagen, Herr, du weißt es. Selbst in den blödesten Dingen, die passieren, wo man sich sagt, du Rindviech, warum hast du das gemacht? Warum hast du am Telefon die Beherrschung verloren? Oder das oder jenes? Ja. Unser Gott würde sagen, Mensch, okay, ich habe es gesehen. Wir können ja zusammen daran arbeiten, dass es das nächste Mal besser geht. Ein Miteinander. Er sehnt sich danach, mit uns zusammen die Dinge zu machen. Und nicht eine Gottheit, die da oben steht und unsere Sündenstrichlisten macht und was der Kuckuck, was alles. Das ist das, was der neue Bund ausmacht. Es ist eine Person. Wir lieben diese Person und wir dürfen niemals mehr aufhören, sie zu lieben. Das Schöne ist, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern und nochmal mit ihm Gemeinschaft haben können. Auf seine Weise. Brot und Wein. Saft. Das ist so seine Art. Und zu zeigen, ich bin doch bei euch. Ich möchte, dass ihr mich so liebt, oder wie sagen Verliebte zueinander, ich hab dich zum Fressen gern. Ja? Das kann man nur, wenn ich begreife, dass der Gott um alles in der Welt auf meiner Seite steht und nicht auf seine Kosten kommen will. Jesus, ich danke dir für den Tag und ich danke dir für den Tag, an dem wir immer wieder daran erinnert werden, wie unendlich groß deine Liebe zu uns ist. Dass es kein einziges Fragezeichen gibt, dass du irgendwie doch was in der Hinterhand hättest, sondern du hast das Letzte hergegeben, was dir war, dein Leben und deine Ehre. Alles ist kaputt gegangen an dem Kreuz und du hast es hergegeben für uns. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der alles für uns tun würde und alles getan hat. Und wir danken dir dafür. Unser Dank wird niemals mehr enden. Amen.